Lieben, wir studieren Jakobus Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Und wir haben uns in den letzten beiden Wochen viel Hintergrundwissen angeeignet, das uns heute hilfreich sein wird. Jakobus Kapitel 3, Verse 13 bis 18. Ich lese. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. In diesem Text geht es um Weisheit. Es wird hier zwischen irdischer und himmlischer Weisheit unterschieden. Und somit ist die Weisheit der nächste Test für wahren, errettenden, lebendigen Glauben. Nun, ihr wisst, Jakobus bringt eine Reihe von Tests, anhand derer ein Mensch prüfen kann, ob der Glaube echt ist. Ob sein Glaube echt ist. Und die Weisheit steht hier als nächstes auf seiner Liste. Er sagt seinen Lesern, dass diejenigen, die wahrlich errettet wurden, die einen lebendigen Glauben haben, eine bestimmte Art von Weisheit besitzen. Das heißt, ihre geistliche Bekehrung wird in ihrer Weisheit offensichtlich. Weisheit ist der Beweis dafür, was für eine Person wir sind. Und bitte vergesst nicht, Weisheit ist nicht nur ein Synonym für faktisches Wissen. Es bedeutet nicht Informationen. Weisheit ist die Anwendung von faktischem Wissen mit Hilfe göttlicher Macht, um das Leben zu verändern, um Einstellungen zu verwandeln und um unser Verhalten in Gerechtigkeit zu verwandeln. Weisheit ist also nicht das, was ich weiß, sondern was ich lebe. Genauer gesagt, wie ich gemäß der Weisheit Gottes lebe, ist ein Barometer meines geistlichen Zustandes. Gott legt keinen Wert auf Weisheit, die hochgeistig oder auf irgendeinem Glaubensbekenntnis beruht. Gott legt nur Wert auf Weisheit, die unser Leben verändert. Weisheit in biblischer Hinsicht bezieht sich also auf unsere Lebensweise. Es geht um unsere Lebensweise, unser Verhalten. Wahre Weisheit bedeutet, Gott auf eine Weise zu kennen, die unser Leben verändert. Wahre Weisheit bedeutet, dass unsere Kenntnis Gottes unser Leben verändert. Dass wir das einfach ganz praktisch ausleben, was wir erkannt haben. Und wir haben bereits Weisheit aus der Perspektive des Alten Testaments betrachtet. Darauf baut Jakobus auf, wie ihr wisst. Er definiert Weisheit hier nicht einmal. Er ist ein Israelit, der an die Juden in der Zerstreuung, in der Diaspora schreibt. Und er baut auf dieses Vorwissen, auf diesen jüdischen Kontext auf. Aber wir als Nicht-Juden, die meisten zumindest von uns, sind hier nicht mit dem jüdischen Kontext bekannt und deshalb müssen wir ein bisschen Hintergrundwissen uns aneignen. Das haben wir getan. Im Alten Testament waren im Wesentlichen die Furcht des Herrn der Beginn der Weisheit. Das haben wir uns angeschaut, oder? Weisheit beginnt damit, dass wir den Herrn fürchten. Und die Furcht des Herrn ist gleichbedeutend mit errettenden, wahren Glauben. Das haben wir in der Schrift beleuchtet. Die Furcht des Herrn bedeutet, ehrfürchtiges Vertrauen in ihn zu setzen. Und wenn das Alte Testament sagt, fürchte Gott, fürchte den Herrn, so ist das ein Aufruf zum Heil. Es ist ein Aufruf zu ehrfürchtigem Vertrauen, zu einem Bekenntnis, in dem ein Mensch sich von seiner Sünde abwendet und zum Guten, zum Richtigen hinwendet. Das Böse hasst und den Gehorsam liebt. Wir haben all das sehr ausführlich beleuchtet. Und die Weisheit begann also an einem Punkt, an dem jemand durch ehrfürchtigen Glauben und Vertrauen in eine Beziehung mit Gott trat. Im Alten Testament wurde das als Furcht des Herrn bezeichnet. Und ihr erinnert euch sicherlich an Cornelius, der war ein gläubiger Nicht-Jude. Und wie wurde er genannt? Er war gottesfürchtig. Denn das war die Essenz seines Glaubens. Und das ist die Essenz errettenden Glaubens. Sobald ein Mensch also seinen Glauben in Gott gesetzt hatte, war das der Beginn eines Lebens der Weisheit. Die Furcht des Herrn bedeutet Anfang der Weisheit und sich vom Bösen abzuwenden. Und die Furcht des Herrn bedeutete, das Böse zu hassen und was zu lieben? Gerechtigkeit zu lieben. Die Furcht des Herrn bedeutet, Gottes Gebote zu folgen. Und all das ist Teil der Errettung, auch wenn heute manche Menschen anders darüber denken. Wenn ein Mensch also sein Vertrauen in Gott setzte, wurde er in die Sphäre der Weisheit eingeführt und dann wurde er ein Student göttlicher Weisheit, der diese Weisheit auslebte. Und diese wahre Weisheit kommt, wie wir gesehen haben, von Gott und sie wird demjenigen verliehen, der eine Beziehung zu Gott entwickelt. Und alle von uns, die Gott auf diese persönliche Art und Weise kennen, haben die Weisheit in ihm empfangen und sie offenbart sich jetzt in unserem Leben. Jeder wahre Gläubige wird die Weisheit Gottes an den Tag legen. Wir werden die Weisheit Gottes offenbaren und wir sollten zunehmend mehr von der Weisheit Gottes offenbaren. Denn ein wahrer Christ wird den Herrn Jesus lieben und sollte den Herrn Jesus Christus zunehmend mehr lieben. Ein wahrer Christ wird Gott dienen und er sollte den Herrn Jesus Christus zunehmend mehr dienen. Nicht umgekehrt. Wir sollten gehorsam sein und wir sollten zunehmend mehr gehorsam sein. Wenn wir also sagen, dass wir gläubig geworden sind, dann haben wir Gottes Weisheit erhalten. Und das bedeutet jedoch nicht, dass wir die gesamte Weisheit in einem Gesamtpaket bekommen haben und dass es keinen Raum zum Wachstum gibt. Das ist nicht damit gemeint. Nein. Die Weisheit Gottes zu offenbaren ist ein wahres Zeichen eines Gläubigen. Aber niemand von uns offenbart die Weisheit Gottes im größtmöglichen Ausmaß. Auch euer Prediger nicht. Wenn wir also sagen, dies ist das Zeichen eines Gläubigen, können wir auch sagen, dass es ein ermutigender und ermahnender Text ist, um gleichzeitig unsere Hingabe an diese Weisheit zu steigern. Und jetzt möchte ich einen Moment in das Neue Testament gehen. Im Neuen Testament wird Weisheit auch an den Akt des Glaubens geknüpft. Besonders möchte ich einen Vers aus dem Matthäus Kapitel 7, Vers 26 einmal beleuchten oder da beginnen. Ihr erinnert euch sicherlich, dass es Menschen gibt, die das Wort Gottes hören, aber dabei bleibt es dann auch. Und dann gibt es Menschen, die das Wort Gottes tun und das sind wirklich die wahren Gläubigen, nicht diejenigen, die es nur hören und diejenigen, die nur darüber reden, sondern diejenigen, die es tun. Und Jesus gibt eine Illustration darüber und wir beginnen an Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit, was für eine Art von Mann vergleichen? Einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird, was? Einem Törichten gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute, als in den Platz Regen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Hier sehen wir einen Menschen, der nicht errettet wurde, aber sehr religiös ist. Er hat Religion im Leben, aber kein Fundament und deshalb ist er ein Narr. Auf der anderen Seite sehen wir hier einen wahrhaft bekehrten Menschen, der das Wort Gottes tut. Und das ist was für eine Art von Mensch? Ein weiser Mensch. In den Worten unseres Herrn Jesus wird Weisheit hier also mit wahrer Errettung gleichgesetzt. In Kapitel 25, Matthäus Evangelium, spricht Jesus nochmals in der Ölbergrede über seine Wiederkunft und erzählt ein Gleichnis, das ihr auch kennt, über das Reich der Himmel, das wie 10 Jungfrauen sein wird, die ihre Lampen nahmen, und die Lampen repräsentieren übrigens das christliche Bekenntnis. Und diese Lampen sind Symbole des Christentums in diesem Gleichnis. Und die Jungfrauen zogen aus, um den Bräutigam zu treffen. Sie wollten Christus bei seiner Ankunft treffen, und sie alle hatten ihre Symbole, die Symbole des christlichen Glaubens. 5 von ihnen waren was? Weise. 5 waren weise, aber 5 von ihnen waren töricht. Und die Törichten nahmen nur ihre Lampen mit. Sie hatten ein Glaubensbekenntnis, aber kein was? Kein Öl, ganz genau. Das bedeutet keine Realität. Das war nur Hülle. Es war ein Bekenntnis ohne Bezug zur Realität. Und da heißt es Vers 4, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Und als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Und das bedeutet, sie richteten den Docht auf, damit er funktionierte. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, oh, gebt uns von eurem Öl. Aber Leute, Errettung lässt sich nicht von einem Menschen auf den anderen einfach so übertragen. Das war nicht möglich. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Aber dafür war es offensichtlich zu spät. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, ebenso wie in Matthäus 7, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst nicht weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Und ihr wollt sicherlich keine Narren sein, oder? Dessen religiöses Bekenntnis der Bezug zur Realität entbehrt. Nein, ihr wollt vielmehr weise sein, den christlichen Glauben bekennen, der in der Realität ausgelebt wird. Auch hier wird Weisheit also wieder mit wahrem, errettenden Glauben gleichgesetzt. Schlag bitte einmal 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 23 auf. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23. Auch dort finden wir eine ähnliche Gleichung. Vers 23, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, das heißt zum Heil berufen sind, es geht also um errettete Juden und errettete Griechen, sowohl Juden als auch Griechen verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und es geht weiter, hört gut zu, wenn ihr Christus annehmt, wehrt er euch die Weisheit Gottes. Und auch hier wird Weisheit wieder mit errettendem Glauben gleichgesetzt. Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist. Was steht da? Zur Weisheit. Wenn ihr Christus annehmt, erhaltet ihr Weisheit. In 2. Timotheus 3 sagt Paulus zu Timotheus, bleib bei dem, was du gelernt hast. Ihr kennt den Vers 15. Weil du von Kind an die Schriften, die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, Glaube, der in Christus Jesus ist, macht uns, macht euch weise. Wahre Weisheit ist deshalb ein typisches Kennzeichen eines erretteten Menschen. Und genau das sagt Jakobus hier. Er sagt, man kann den geistlichen Zustand eines Menschen an seiner Weisheit erkennen. Was für eine Art von Weisheit legen Sie an den Tag? Was für eine Art von Weisheit demonstrieren Sie? Und er vergleicht falsche Weisheit in den Versen 14 bis 16 mit echter Weisheit in den Versen 17 und 18. Nun, lasst uns einmal den Vers 13 in Erinnerung rufen. Ich weiß, wir sind alle vergesslich. Wiederholung ist der Schlüssel, dass wir das uns einprägen. Jakobus stellt die Frage, wer ist ein weiser Mensch? Und es gab ohne Zweifel Menschen, die herumstolzierten und von sich behaupten, weise zu sein. Aber wer unter euch wirklich ist ein Mensch, der verständig und echte Weisheit besitzt? Dann sagt er Folgendes. Der zeige es. Der zeige es. Und er weist auf drei Bereiche hin. Erstens zeigt er es anhand seines guten Lebenswandels. Das bezieht sich auf sein allgemeines Verhalten. Und wenn ihr einen weisen Menschen längere Zeit kennt und ihn in Prüfungen und Bedrängnissen und in Notlagen und des Lebens einfach erlebt, dann werdet ihr die Weisheit Gottes anhand des Verhaltens dieses Menschen erkennen. Zweitens soll er es nicht nur anhand seines allgemeinen Verhaltens, sondern auch anhand seiner Werke zeigen. Und das bedeutet spezifische Taten. Diese göttliche Weisheit wird sich nicht nur allgemein offenbaren, sondern auch ganz spezifisch anhand bestimmter Werke. Und dann schließlich drittens anhand einer Einstellung der Demut, einer Einstellung der Sanftmütigkeit. Die Weisheit Gottes sollte sich also, sofern man sie für sich in Anspruch nimmt, im Verhalten, in spezifischen Taten und in der Einstellung zeigen. Jeder Mensch, der diesen Abschnitt oder diese Botschaft hört, muss sich selbst unter die Lupe nehmen. Das ergibt sich daraus. Wer ist also weise? Derjenige, der es mit seinem allgemeinen Verhalten, seinen spezifischen Taten und mit seiner Einstellung tut und beweist. Und das führt uns zu dem Text. Das war jetzt erstmal noch Wiederholung. Ja. Zuerst wollen wir die Verse 14 bis 16, die falsche Weisheit, betrachten. Und er beginnt damit, weltliche Weisheit zu betrachten, die nicht von Gott ist. Weisheit, die keine Beziehung zu Gott hat. Sie ist Gott gegenüber nicht gehorsam und sie kennt Gottes Weisheit nicht. Jakobus gräbt jetzt unter der Oberfläche dieser weltlichen Weisheit, um uns einige Dinge darüber zu sagen. Erstens ist die Motivation falscher Weisheit. In Vers 14, da heißt es, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und hier erfahren wir, welche Motivation sich hinter falscher Weisheit verbirgt. Hier geht es um das Motiv. Vers 14 enthält drei wichtige Worte. In eurem Herzen. Und das ist der Sitz des Motivs. Ganz wie in Sprüche 4, 23, wo es heißt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Er schaut hier also in die Herzen und sieht dabei, was die Menschen motiviert. Und es gibt zwei Dinge, die hier motivieren. Das eine ist bitterer Neid und das andere, das zweite, ist Selbstsucht. Welche Motive verbergen sich hinter menschlicher Weisheit? Erstens bitterer Neid oder bittere Eifersucht, je nach Übersetzung. Jakobus schreibt also, wenn ihr aber bitteren Neid habt, und das Wort bitter bedeutet genau das, und das griechische Wort Pikros wird für bitteres, nicht trinkbares Wasser verwendet. Das Wort für Neid oder Eifersucht ist Zelos und wird hier im negativen Sinne verwendet. Es bedeutet böser Neid. Und dahinter verbirgt sich der Gedanke von schroffer, bitterer Selbstsucht, die im Prinzip gegenüber allen anderen Groll hegt. Mit anderen Worten ist es eine Ich-Welt, in der diese Menschen wirklich leben. Ich-bezogen. Menschen, die falsche Weisheit besitzen, haben ihre eigene Welt. Es ist eine selbstgestaltete Welt, die sich auf sie selbst bezieht. Und es ist eine Einstellung, die von bitterem Neid geprägt ist, welche sie jedem, der ihre kleine Welt bedroht, auch entgegenbringen. Sie hegen einen Groll gegen jeden, der ihr Territorium oder ihre Errungenschaften bedroht, der ihren Ruf bedroht, der droht, sie in ihrem kleinen Eckchen dieser Welt einzuengen. Leute, menschliche Weisheit ist ich-zentriert. Und jeder Mensch, der sich nur auf sich selbst konzentriert, wisst ihr, was er hat? Der hat große Probleme mit bitterem Neid. Manche gehen damit besser um als andere. Aber alle egozentrischen Menschen mit weltlicher Weisheit kämpfen in irgendeiner Form damit. Jeder, der nicht meiner Meinung ist, ist ein unerbitterlicher Feind, ist ein Widersacher. Jeder, der nicht irgendwie meiner Meinung ist, hat Unrecht. Auf jeden, der nicht meiner Meinung ist und erfolgreich ist, auf den bin ich neidisch, gegen den bin ich einfach bitter. Da steht das Wort Streit, zumindest in der Luther 84. Und eigentlich ist es das Wort Selbstsucht, Erythean. Und das bedeutet eine Art von persönlichen Ehrgeiz, die zu Konkurrenz oder Parteilichkeit oder Antagonismus führt. Und auch hier ist wieder Egoismus. Es ist einfach nur eine Art und Weise, sich auf das Ego zu beziehen. Erst beginnt ihr mit bitterer Neid und das schafft dann eine Atmosphäre der Konkurrenz und des Konflikts. Und Selbstsucht ruft dann wieder Parteilichkeit und Bitterkeit gegenüber anderen hervor. Und dieser Ausdruck für Selbstsucht wurde interessanterweise einst für Frauen verwendet, die man zum Spinnen anheuern konnte. Frauen, die Garn machten zum Spinnen. Und dieser Begriff wurde für Näherinnen verwendet. Irgendwann später wurde er für jegliche Arbeit verwendet, die gegen Bezahlung ausgeführt wurde. Und dann änderte sich seine Bedeutung dahingehend, dass er für alles verwendet wurde, was jemand tat, um persönlich eine Befriedigung dadurch zu erlangen. Der Ausdruck erhielt Einzug in die Politik und wurde von Leuten verwendet, die selbstsüchtig nach hohen politischen Ämtern strebten, die ihre Ziele um jeden Preis erreichten, egal was sie dafür anderen Menschen antun mussten, um dorthin zu gelangen. Einfach ausgedrückt sagt Jakobus, Weisheit, die nicht von Gott kommt, ist egoistisch, egozentrisch und besessen davon, das eigene Ego zu befriedigen. Das Ziel solcher Weisheit ist es, persönliche Erfüllung um jeden Preis zu erreichen. Das ist das Ziel der humanistischen Denkweise, der humanistischen Soziologie und Psychologie. Es ist das Ziel alles materialistischen menschlichen Bestrebens. Persönliche Erfüllung, egal was es kostet. Und das ist typisch für ein nicht errettetes, ein unerlöstes Herz. Das ist absolut typisch. Es gibt keine Selbstlosigkeit, keine Demut, keine demütige Liebe für einen anderen. Um es mit den Worten von 1. Johannes auszudrücken, es gibt keine Liebe füreinander. Keine Liebe. Stolze, egoistische, auf sich selbst fokussierte und zentrierte Motive für das ganze Leben. Menschen, die nur für einen persönlichen Gewinn arbeiten, für ihre persönliche Erfüllung, ihre Selbstverherrlichung zeigen, Zeichen der falschen Weisheit dieser Welt, die nicht von Gott kommt. Sie zeigen die Abwesenheit göttlicher Weisheit. Und Jakobus sagt, wenn euer Motiv für das Leben so hochmütig, lieblos und egozentrisch ist, dann achtet mal auf Vers 14, hört auf, euch hochmütig zu rühmen. Das bedeutet, rühmt euch nicht, steht da. Hört auf damit. Hört auf, euch hochmütig zu rühmen. Womit prahlen sie? Sie prahlen mit der Weisheit Gottes. Und er sagt hier, wenn ihr herumlauft und euch rühmt, ihr hättet die Weisheit Gottes, aber euer Leben zeichnet sich durch Hochmut und selbstbezogenen Egoismus, Lieblosigkeit aus, dann hört auf, hochmütig zu prahlen. Hört auf damit. Hört auf zu behaupten, ihr besäßt eine Weisheit, die ihr nicht auslebt. Denn ihr lügt gegen das, was offensichtlich die Wahrheit ist. Das sagt er am Ende von Vers 14. Damit geht er quasi wieder zu Vers 13 zurück. Jakobus sagt, wenn ihr Weisheit habt, dann zeigt sie. Zeigt sie. Wenn ich euer Leben unter die Lupe nehme und sehe, dass ihr ausschließlich von Egoismus und Selbstsucht und Hochmut und Selbstverwirklichung getrieben werdet, dann hört nur auf, euch zu rühmen, als besäßet ihr die Weisheit Gottes. Stopp! Genug! Hört auf zu lügen. Hört auf, für euch etwas in Anspruch zu nehmen, was ihr einfach nicht habt. Und die Wahrheit, dieser kurze Ausdruck hier, bezieht sich hier ohne Zweifel auf das Evangelium. Die Wahrheit, das errettende Evangelium, wurde schon in Kapitel 1, Vers 18 erwähnt im Jakobusbrief. Da heißt es, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Das Wort der Wahrheit, auch hier in Kapitel 5, Vers 19, am Ende dort des Jakobusbrief, es heißt es, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn. Es verknüpft die Wahrheit wieder mit dem Evangelium. Er sagt hier also, vielleicht lauft ihr umher und behauptet, ihr hättet Gottes Weisheit, aber wenn euer Leben durch Selbstsucht, durch Hochmut und Egoismus geprägt ist und eure Motive bitterer Neid und Eifersucht sind, dann ist es völlig egal, was ihr behauptet. Dann solltet ihr lieber aufhören, so arrogant zu prahlen, denn ihr lügt dem Evangelium ins Gesicht. Hochtrabende Behauptungen, göttliche Weisheit zu besitzen, sind nicht überzeugend, wenn sie aus einem Herzen kommen, das vollkommen von Eifersucht und Selbstsucht getrieben wird. Eine Person, die vom Bösen motiviert wird, die arrogant und egoistisch und selbstverherrlichend und eifersüchtig ist, lügt der Wahrheit einfach ins Gesicht, wenn sie behauptet, die Weisheit Gottes zu besitzen. Also, sagt Jakobus, lebt keine Lüge, seid ehrlich. Und er fordert somit auch uns auf, zu erforschen, wie es um unser eigenes Herz bestellt ist. Er sagt, nehmt euch selbst mal unter die Lupe. Seid ihr durch das motiviert, was Gott ehrt? Seid ihr durch Liebe für andere motiviert? Seid ihr durch Demut motiviert? Seid ihr durch Selbstlosigkeit motiviert? Oder seid ihr auf einem riesigen Ego-Trip, um eure eigenen Gelüste zu befriedigen? Aber es gibt keinen Charakterzug, der einen nicht erlösten Menschen mehr auszeichnet als vollkommene Beherrschung durch Hochmut und durch das Ego. Und das ist das Wesen der Sache. Und es gibt nichts, das für einen erlösten Menschen mehr charakteristisch ist, als dass er nicht mehr vollkommen von sich selbst beherrscht wird. Nun, in Vers 14 sehen wir also das Motiv. Zweitens, wie sieht es aus mit den Charakteristiken falscher Weisheit? Lass uns da zu dem zweiten Punkt gehen. Zuerst kam das Motiv, jetzt die Charakteristiken. Wie sieht falsche Weisheit aus? In Vers 15 spricht er über diese Weisheit, die vom Himmel kommt. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Welche Weisheit? Die Weisheit, die bitter ist, die eifersüchtig ist, die selbstsüchtig ist, egoistisch, egozentrisch. Weisheit ohne Demut, ohne Liebe. Weisheit, der andere Menschen egal sind, die nur von ihren eigenen Begierden besessen ist. Diese Weisheit kommt nicht von oben. Was bedeutet es? Sie kommt nicht von Gott. Sie qualifiziert sich nicht als göttlich. Wahre Weisheit kommt von Gott. Das haben wir schon in genügend Schriftstellen gesehen. Auch in Jakobus 1, Vers 5 sieht man das. Wenn es euch jemand an Weisheit mangelt, so bitte er wen? Gott. Der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott ist die Quelle der Weisheit. Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Gott ist also die Quelle der Weisheit. Und er gibt sie denen, die ihn aufrichtig darum bitten. So wie er auch alle anderen guten Gaben gibt. Weltliche Weisheit hingegen, die Weisheit des Menschen, wie Paulus sie in 1. Korinther Kapitel 1 und Kapitel 2 beschreibt und nennt, ist nicht von Gott. Sie ist egoistisch und selbstsüchtig. Und jetzt gibt es drei Worte, mit denen er falsche Weisheit beschreibt. Erstens, sie ist irdisch. Zweitens, sie ist seelisch oder fleischlich. Und drittens, sie ist dämonisch. Und das sind alles sehr interessante Ausdrücke. Was sind die drei Feinde des Gläubigen? Und ihr wisst es, die Welt, das ist das Fleisch und der Teufel. Und die Weisheit, die nicht von oben kommt, ist erstens irdisch, das ist die Welt, zweitens seelisch und sinnlich, das ist das Fleisch und drittens dämonisch, das ist der Teufel. Und das ist eine Charakterisierung der menschlichen Weisheit, die Gott ausschließt. Was meinen wir mit irdisch? Ganz genau das, was das Wort sagt. Was das Ausmaß angeht, beschränkt es sich auf die Sphäre, auf den Bereich der Zeit und des Raumes. Zeit und Raum. Es kann nicht aus seinem Käfig heraus Es kann nicht ausbrechen. Der Mensch befindet sich in diesem kleinen Kästchen, in einem Kästchen von Zeit und Raum. Ein Kästchen der Zeit und Raum. Draußen ist Gott und die ganze Ewigkeit, die ganze ewige Wahrheit, aber der Mensch kommt aus seinem kleinen Kästchen nicht heraus. Und er stößt oben und unten an und links und rechts an die Grenzen, aber er schafft es nicht, aus diesem Kästchen herauszukommen. Sein Denken schließt jegliche geistliche Erleuchtung einfach von vornherein aus. Er steigt nie über das Niveau der materiellen Welt hinaus. Er befindet sich in einem geschlossenen System und ist eingesperrt. Alle Schlussfolgerungen, zu denen er kommt, sind Teil eines selbst konzipierten, selbst errichteten Systems. Er ist erdgebunden und deshalb zeichnet sich all seine Weisheit durch den Fluch seines eigenen gefallenen Zustandes aus. Und dieser Fluch ist in erster Linie sein Hochmut und seine Selbstsucht. Alles, was die Welt ausspuckt, alles, was sie hervorbringt sozusagen, ist deshalb zunehmend immer selbstsüchtiger. Es wird immer selbstsüchtiger. Ist das euch schon mal aufgefallen? Mir fällt das immer wieder auf. Tut, was euch gefällt. Oh, mach, was dir gerade in deinen Kram passt. Das ist der typische Geist der nicht erlösten Menschen. Befriedigt eure eigenen Gelüste und Bedürfnisse, was ihr wollt. Lasst niemanden in eure kleine Privatsphäre eindringen. Dieses endliche System nicht erlöster Menschen, die Gott nicht kennen, verlangt nur irdische Weisheit und nicht mehr. Das ist alles. Alles beschränkt sich auf die Korruption dieses menschlichen Systems. Und sie durchdringt seine Philosophie, seine Bildung und jede Dimension seines Lebens. Und zweitens, sagt Jakobus, ist diese Weisheit seelisch. Und das griechische Wort Psychikos bedeutet fleischlich und bezieht sich auf das Leben eines Menschen. Auf sein Fleisch. Seine Menschlichkeit, seine Gebrechlichkeit, was immer auch zum Leben der natürlichen Welt gehört. Und damit hat Psychikos zu tun mit dieser Welt. In 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, der Psychikos-Mensch, der natürliche Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Er ist sinnlich. Alle seine Gefühle, Impulse und sein Appetit sind wieder eingeschlossen in einem in sich geschlossenen und gefallenen und korrupten System. Und aus dem nicht erretteten Herzen und dem nicht erlösten Geist bringt der Mensch seine gesamte menschliche Weisheit hervor. Sei es Soziologie oder Psychologie oder sonstige Philosophien oder Pädagogik und was auch immer. Der Mensch versteht den Menschen, die Probleme des Menschen und die Lösung dafür nur aus rein humanistischen, fleischlichen und aus einer sinnlichen Perspektive. Das ist die Weisheit der Welt. Sie ist erdgebunden, sie ist beschränkt auf die Sphäre der Zeit und des Raums, den gefallenen Zustand einer korrupten Menschheit. Zweitens ist sie bestenfalls eine Reflexion seiner Menschlichkeit, seiner Fleischlichkeit, seines sinnlichen Charakters. Und das heißt, sie erhebt sich nicht über seine körperlichen Impulse hinaus. Drittens ist sie dämonisch. Das ist das Adjektiv von Dämon. Und das ist die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, wo dieses Wort als ein Eigenschaftswort auftaucht und es bedeutet dämonisch und weist darauf hin, dass menschliche Weisheit sowohl sie das Maximum ist, das der Mensch auf seinem eigenen Verstand produzieren kann und das auf seine eigene irdische Existenz beschränkt wird, in Wirklichkeit, was von Dämonen hervorgebracht wird. In Wirklichkeit stammt das von Dämonen. Dämonen, die vom selben bösen System gefangen genommen wurden wie die Menschen. Und das ist genau das, was Paulus sagt, als er Timotheus schreibt, erinnert ihr euch? Und sagt, der Ehrlehrer würden sich Lehren von Dämonen zuwenden durch die Heuchelei von Lügenrednern. Das ist dämonisch. Irdische Weisheit, pass gut auf, irdische Weisheit wird durch Dämonen hervorgebracht. Sie reflektiert sinnliche Gefühle und geht nicht weiter, als der gefallene Zustand des Menschen es erlaubt. Und das ist erdgebundene, sinnliche, dämonische Weisheit. Und so leben die meisten Menschen. Aber was sagt Satan? Satan sagt, das nennt er Weisheit. Erinnert euch in 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6, als Eva im Garten war, betrachtete sie die Frucht, weil sie gehört hatte, dass der Baum einen, was machte? Weise machen könne. Oh. Leute, das war eine Lüge. Satan verspricht immer Weisheit. Und er gaukelt den Menschen immer vor, sie wären weise. Und er verspricht, dass ihr Dinge wissen werdet, verstehen werdet, gelehrt und gebildet sein werdet. Aber die Weisheit von unten entspringt immer bösen Geistern. Sie entspringt gefallenen Engeln. Das sind Dämonen. Sie entspringt Satan und seinen Agenten, die sich als Diener des Lichts maskiert haben, während sie in Wirklichkeit Diener der Finsternis sind. Leute, das, was menschliche Verderbtheit so verheerend macht, ist, dass der Mensch wohl intelligent ist, aber gleichzeitig auch verderbt ist. Und diese Mischung ist einfach tödlich. Dämonische, natürliche, erdgebundene Weisheit reicht nie an Gott heran. Sie reicht niemals an Gott heran. Sie veranlasst einen Menschen dazu, überheblich, selbstzufrieden, unmoralisch, arrogant und selbstgenügsam zu sein. Oh, die brauchen keinen Gott. Sie gehen einfach ihren eigenen Impulsen nach. Und die einzige Sache, ihr Lieben, die die Welt davon abhält, ein vollkommen animalistisches, also sich tierisch zu verhalten, eine vollkommene tierische Existenz zu führen, ist, dass Gott in seiner Gnade die Erde mit göttlicher Weisheit gesalzen hat, die die Menschen bis zum heutigen Tag noch in Schach hält. Und er hat uns den Heiligen Geist als Bändiger gegeben, aber wenn der Geist Gottes das Böse nicht mehr in Schach hält und das Salz, das heißt, die Kinder Gottes entrückt werden, dann bricht für mehrere Jahre auf dieser Erde die Hölle los. Warum? Weil dann das Böse nicht mehr unter Kontrolle ist und die Erde nicht mehr mit unserem Salz konserviert ist. Wir sind so das Konservierungsmittel dieser Welt. Und das ist Unmoral und Bosheit in dem vollen Ausmaß gibt, zu dem der Mensch fähig ist, wenn man ihn nicht irgendwie in Schach halten würde. Das passiert dann. Und da möchte ich nicht dabei sein. Das wird zu einer bösartigen Infektion, die ihren tödlichen Einfluss überall verbreitet. Leute, es wird immer schlimmer in unserer Gesellschaft und man fragt sich, warum muss es so laufen? Und dann ruft ihr euch in Erinnerung, dass es nicht anders laufen kann, weil wir eine ganze Zivilisation von Menschen haben, die durch ihre menschliche Weisheit eingeschränkt sind. Das Ergebnis ist logisch. Sie haben keine Antworten. Die Menschen haben keine Antworten. Sie haben keine Lösung. Und deshalb ist das Bildungssystem, ganz genau so ist es, in Bezug auf seine Fähigkeiten, den Menschen zu beurteilen und seine Probleme zu lösen, eine absolute Farce. Und es besteht nur aus dämonischer Weisheit und tritt in Kontakt mit den Gefühlen des Menschen, die in ihrer Korruption hoffnungslos eingesperrt sind. Es bietet keine Antworten. Das ist menschliche Weisheit. Weisheit, die die Welt auszeichnet. Und Jakobus sagt, schaut, wenn ihr herumlauft und jetzt behauptet, ihr hättet Gottes Weisheit, ihr jedoch Hochmut angetrieben werdet und die Reflexion eurer Weisheit, das ist, was typisch für die Welt und dämonischen Ursprungs ist, fleischlich in Bezug auf seinen Antrieb und erdgebunden in Bezug auf sein Ausmaß, dann kaufen wir euch das, was ihr behauptet, einfach nicht ab. Aus. Punkt. Schluss. Wenn ihr von der Weisheit der Welt getrieben werdet, dann ist eure Behauptung, was immer sie sein möge, einfach unglaubwürdig. Drittens redet er in Vers 16 über die Folgen, das ist der nächste Unterpunkt, die Folgen falscher Weisheit. Was sind die Folgen? Was ergibt sich daraus, Vers 16? Denn wo Neid und Streitsucht ist, und hier wiederholt er die beiden Motive aus Vers 14, da ist Unordnung und jede böse Tat. Unordnung ist da. Akatastasia. Das bedeutet Unordnung, die sich aus Instabilität, Chaos oder Verwirrung ergibt. Dasselbe Wort wird in Kapitel 1, 8 verwendet für die Auswirkung eines geteilten Herzens. Kapitel 3, 8, die Auswirkung einer unkontrollierten Zunge. Leute, dasselbe Chaos, Verwirrung und Unordnung. Leute, hört mir gut zu. Irdische Weisheit wird nie Harmonie hervorbringen. Niemals. Denn irdische Weisheit ist zuallererst hochmütig, selbstsüchtig, sie frönt ihren eigenen Gelüsten und sie zerstört Intimität. Es zerstört Liebe. Es zerstört Einheit und Gemeinschaft, sät Zwietracht und bringt Chaos. Leute, das sehen wir überall in unserer Welt. Überall um uns herum. Zorn, Bitterkeit, Gerichtsverfahren, Scheidungen, Menschen, die mit ihren Mitmenschen nicht klarkommen. Das ist die Folge des Vermächtnisses irdischer Weisheit. Verwirrung, Chaos, Zerstörung, Verheerung, Zwietracht, die Unfähigkeit zu lieben, keine Intimität, kein wahrer Austausch, keine echte Gemeinschaft, keine Harmonie, kein Frieden. Und unsere Welt wird immer schlimmer werden, während die Menschen sich dem unaufhaltsamen Tag nähern, an dem Christus in diese Welt einmarschiert. Die Folge falscher Weisheit ist also zuerst Verwirrung, Chaos, eine völlige Unordnung. Zweitens, jede böse Tat. Das bedeutet genau, was da steht. Im besten Fall bedeutet das faulos, wertlos. Im schlimmsten Fall bedeutet es abscheulich. Jede wertlose, abscheuliche Sache. Sie bedeutet das Böse nicht unter dem Aspekt seiner aktiven oder passiven Bösartigkeit, sondern vielmehr unter dem Aspekt ihrer absoluten Nutzlosigkeit, der absoluten Unmöglichkeit, dass daraus jemals irgendetwas Gutes, irgendein Gewinn entsteht. Menschliche Weisheit führt also zu Unordnung, Chaos, Verwirrung und absolut nichts Guten. Nichts. Das ist ziemlich unverblümt, ihr Lieben, aber absolut wahr. Es ist absolut nichts Gutes. Und das Wort Sache oder Tat, das ihr in jeder böse Tat seht, ist im Griechischen Pragma. Pragmatisch. Diese Weisheit bringt absolut nichts hervor, das pragmatisch betrachtet irgendwelchen Wert hat. Gar nichts. Im besten Fall bringt sie wertlose Dinge hervor. Im schlimmsten Fall abscheuliche Dinge. Und das kann ganz gewiss nicht von Gott sein. Deshalb sagt Jakobus also, wer weise ist, dann zeige er es uns. Wir wollen es sehen. Wenn ein Mensch behauptet, die wahre Weisheit Gottes zu besitzen, wenn er behauptet, wahren Glauben zu besitzen und den Herrn Jesus zu kennen, aber sein Herz ist voll von bösen Motiven, die auf jeden selbstsüchtigen Hochmut ausgerichtet sind und seine Lebensweise ist irdisch und sinnlich und dämonisch und das Produkt seines Lebens ist Chaos und Zwietracht und Unordnung und Verwirrung und nichts von Wert, allerdings reichlich Böses, dann ist das nicht die Weisheit Gottes. Dann lügt derjenige und er widerspricht dem, was offensichtlich die Wahrheit ist. Das ist falsche Weisheit. Nun, jetzt wollen wir zu der wahren Weisheit kommen. Lasst uns mit der Motivation wahrer Weisheit beginnen. Vers 17. Die Weisheit von oben aber, die also von Gott herabkommt, ist erstens, und das sondert sie ab, rein. Sie ist rein. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Rein ein Hinweis auf ein Motiv ist. Sie ist zuerst rein. Und das hier verwendete Wort impliziert einen moralisch-geistlich aufrichtigen Charakter. Es ist nicht das Wort Hagios, heilig, es ist Hagnos. Und das hat mehr mit geistlicher Integrität und moralischer Aufrichtigkeit zu tun. Frei von bitterem Neid und Selbstsucht, frei von arroganter Selbsterhöhung. Dieses Wort wird in 1. Johannes 3, Vers 3 für unseren Herrn verwendet, weil Jesus rein ist im Sinne eines Vorbilds aller Reinheit. Das Motiv für Gottes Weisheit ist also zuallererst Reinheit. Leute, zeig mir einen Gläubigen und ich zeige dir eine Person, deren Herz reine Wünsche hegt. Dieser Gläubige will im tiefsten Innersten Gottes Willen tun, will Gott dienen, will Gott lieben. Paulus sagt in Römer 7, selbst wenn ich sündige, tue ich, was ich nicht will. Ich will das gar nicht. Und trotzdem habe ich wieder gesündigt, was ich nicht tun will. Und David fleht, entsündige mich mit Hyssop. So werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Wahre Gläubige hasst seine Sünde. Und tief aus seinem Innersten steigt eine Sehnsucht nach dem empor, was sauber und rein und heilig und gut und ehrlich ist. Er schreckt vor Verunreinigung zurück. Er will reine Hände und ein reines Herz. Übrigens lesen wir in den Seligpreisungen, dass genau das der Zustand eines wahren Gläubigen ist. Matthäus 5, 8 heißt es, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das Wort schauen bedeutet verstehen. Diejenigen, die ein reines Herz haben, verstehen Gott wirklich. Die kennen Gott. Und das bedeutet, Gott zu verstehen, ist wahre Weisheit. Und diejenigen, die wahre Weisheit besitzen, sind die, die ein reines Herz haben. Wir sehen, wie Jakobus seinen Brief mit großer Vertrautheit, immer wieder sehen wir, dass er auf die Bergpredigt aufbaut. Und der Grundgedanke dieses Wortes Hagnos ist der Gedanke, im Herzen rein genug zu sein, um vor die Götter zu kommen. Das war der Grundgedanke auch im profanen Sprachgebrauch. Es war ein weltliches Wort und die Menschen mussten so rein sein, um vor ihre Gottheiten zu kommen. Anfangs bezog sich das auf Reinigungszeremonien, bei denen man sich die Körper wusch. Später bezog es sich dann auf moralische Reinheit, die es einem ermögliche, vor Gott zu kommen. Und auf dem Asklepios-Tempel in Epidaurus fanden Archäologen zum Beispiel eine Inschrift, die Folgendes besagt. Da hieß es, wer den göttlichen Tempel betritt, muss Hagnos sein. Reinheit bedeutet, einen Verstand zu haben, der heilige Gedanken hegt. Das stand da drauf. Selbst die Heiden verstanden das. Also die Gottlosen forderten ein reines Herz, um vor Gottheiten zu kommen. Und die grundlegende Reinheit des Herzens ist also das Motiv des Gläubigen. Er hat kein hochmütiges Herz, sondern ein reines Herz. In Hesekiel lesen wir, dass Errettung darin besteht, dass Gott das steinerne Herz aus unserem Leib herausnimmt und uns ein neues Herz gibt, dass dieses neue Herz, statt von sich selbst besessen zu sein, von Reinheit erfüllt ist. Und ihr fragt es vielleicht, aber warum sünde ich denn immer noch? Nun, weil euer neues Herz in eurem alten Fleisch gefangen ist. Aber euer Herz kämpft gegen euer Fleisch. Und deshalb sagt Paulus, in meinem Inneren erfreue ich mich an den Gesetzen Gottes. Ich will Gott gefallen. Und es ist dieses hartnäckige, korrupte Fleisch, die noch unerlöste Menschheit, die das Begehren in meinem Inneren zunichte macht. Aber in einem wahren Gläubigen steckt ein reines Herz. In jedem Gläubigen. Das Motiv ist also Reinheit. Achtet einmal in Vers 17 auf das Wort sodann, epeta, und das Wort gleich danach. Das setzt das Wort rein ab vom Rest dieser Liste. Auch das veranlasst eigentlich zu der Vermutung, dass Jakobus das Wort rein hier als Motiv anführt und nicht als eine Charakteristik wahrer Weisheit. Ich weiß nicht, ob ihr dem folgen könnt, aber es wird in gewisser Weise von den anderen folgenden Worten abgehoben. Und deshalb glaube ich, dass es zum Motiv gehört und nicht nur zu diesen normalen Charakteristiken, die gleich noch aufgeführt werden. Und nachdem er Reinheit als Motiv angeführt hat, sagt er dann an nächster Stelle, hier sind jetzt die Qualitäten, die wahre Weisheit auszeichnen. Was sind diese Charakteristiken wahrer Weisheit? Im Vergleich zur letzten Art von Weisheit, die irdisch, seelisch und dämonisch war, ist diese Art von Weisheit erstens friedfertig. Irenikos, friedliebend, den Frieden fördernd. Was sagen die Seligpreisung? Selig, glückselig sind die Friedfertigen. Die Friedfertigen. Matthäus 5, 9. Auch hier sehen wir wieder diejenigen, die typischerweise als Söhne Gottes bezeichnet werden. Friedfertige. Die Weisheit Gottes stiftet keine Verwirrung, sie stiftet keine Unordnung, sie erhöht sich nicht selbst, sie ist friedliebend, sie stiftet Frieden und sie schließt keinen gottlosen Waffenstillstand, also nur einen Kompromiss mit der Wahrheit, sondern sie schließt Frieden. Zweitens sagt er, die Weisheit von oben sei gütig. Und das ist ein wunderbares Wort, das sich offen gesagt sehr, sehr schwer übersetzen lässt. Ein Autor bezeichnete es als süße Angemessenheit oder süße Vernunft. Und der Kommentator William Barclay sagte in Bezug auf die Übersetzung, es sei das schwierigste griechische Wort von allen. So schwer zu übersetzen. Es ist ein wunderbares Attribut eines erlösten Charakters und göttlicher Weisheit. Sie ist demütig, geduldig, die unerschütterlich ist und die sich der Schande, Scham, schlechter Behandlung und Verfolgung mit einer demütigen Einstellung einfach unterordnet. Eine Einstellung der Höflichkeit, der Freundlichkeit, der Geduld, der Rücksichtnahme ohne Hass und ohne Boshaftigkeit, ohne Rache. In den Seligpreisungen heißt es, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Denn diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sind diejenigen, die das Reich erben werden. Deshalb sagt Jakobus hier wieder dasselbe wie Jesus. Bürger des Reiches Gottes sind solche Menschen. Sie sind friedfertig und gütig. Sie sind die Art von Menschen, die keine Rache kennen. Sie nehmen Verfolgung und schlechte Behandlung einfach mit Güte auf. Drittens sagt er, diese Weisheit lässt sich sagen. Eupetes bedeutet, sie sind bereit nachzugeben. Sie sind nicht stur. Sie lassen sich leicht überzeugen, sind belehrbar und gefügig. Oh, das ist das Gegenteil von Sturheit und Unnachgiebigkeit, Ungehorsam. Und dieser Begriff wird für einen Menschen verwendet, der sich bereitwillig militärischer Disziplin unterordnet und unterwirft. Er wird für eine Person verwendet, der rechtliche und moralische Maßstäbe für das Leben einhält und sich bereitwillig unterordnet. Ja, Unterordnung ist ja ein Fremdwort in unserer Gesellschaft heute. Und das reflektiert wieder die Einstellung der Seligpreisung. Matthäus 5. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Reich erben. Denn diejenigen, die demütig sind, gehorchen. Diejenigen, die gebrochen sind wegen ihrer Sünde, die ordnen sich unter. Die wegen ihrer Sünde trauern, die wegen ihrer Sündhaftigkeit sanftmütig sind, das sind die Gefügigen. Das sind Leute, die sich führen lassen, die belehrbar sind, die nachgiebig sind. Darum geht es. Viertens, Jakobus sagt, jemand, der sich durch wahre göttliche Weisheit auszeichnet, ist voller Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, und das ist eigentlich die Sorge um das Wohlergehen von Leuten, die leiden. Nicht nur, indem wir Menschen vergeben, die uns Unrecht getan haben, sondern auch, indem wir voller Erbarmen die Hand nach denen ausstrecken, die leiden. Wenn Leute als Barmherzigkeit beschrieben werden, Güte und Erbarmen demonstrieren, dann legen sie wieder eine Einstellung aus den Seligpreisungen an den Tag. Hört einmal Matthäus 5, 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist die Weisheit Gottes. Und ein Beweis lebendigen Glaubens, eines verwandelten Lebens, die Sorge um das Wohlergehen anderer. Das ist, was Johannes in 1. Johannes sagte, die Liebe für andere. Euren Bruder gegenüber nicht erbarmungslos zu sein, wenn ihr ihn leiden seht. Johannes sagt, wenn ihr das tut, wie kann dann die Liebe Gottes in euch wohnen? Und er sagt dasselbe, wie Jakobus es hier an dieser Stelle tut. Und dann, der nächste Punkt, ist diese Weisheit voll guter Früchte. Vers 17, voll guter Früchte, das bedeutet einfach alle guten Werke, eine breite Vielfalt geistlicher Werke. Und es gleicht den Seligpreisungen sehr, glückselig sind die, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das sind diejenigen, die das umsetzen. Das ist ein Mensch, dessen Leben sich in guten Taten ausdrückt. Werke, die durch Glauben hervorgebracht werden, wie auch schon zuvor in Jakobus Kapitel 2, den Versen 14 bis 20, eine breite Vielfalt geistlicher Taten, die Frucht des Geistes, die Frucht der Gerechtigkeit, die auch in Philipper Kapitel 1, dort in Vers 11 zu sehen ist und erwähnt wird. Die Weisheit Gottes ist also eine wunderbare und einzigartige Sache. Sie ist friedfertig, wie die Friedensstifter in den Seligpreisungen. Sie ist gütig im Sinne von süßer Angemessenheit oder Vernunft oder Abwesenheit von Rache. Sie nimmt Verfolgung und Misshandlung ohne Vergeltung hin. Sie lässt sich sagen, ist bereit nachzugeben, ist belehrbar, lässt sich leicht überzeugen, ist gefügig, wie jene in den Seligpreisungen, die sanftmütig sind und die Erde erben. Und sie ist voller Barmherzigkeit. Also voller Erbarmen gegenüber Notleidenden. Und statt das ihre zu suchen, sucht sie die Interessen anderer. Sie ist voller Früchte. Das bedeutet, sie offenbart, was gut und vornehm und gerecht vor Gott ist, wie diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und dann sagt Jakobus in Vers 17, sie ist unparteiisch. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieser griechische Begriff verwendet wird. Er bedeutet unerschütterlich. Diese Weisheit ist in ihrer Hingabe nicht gespalten. Da ist kein Schwanken, keine Verschiebung. Da hängt man nicht sein Fähnchen in den Wind. Diese Weisheit ist gleichbleibend und unparteiisch. Kapitel 2 hat Jakobus über Parteilichkeit gesprochen und die Gunsterweisung gegenüber den Reichen angeprangert. Aber dieser Mensch hier, der unerschütterlich ist, ist nicht so. Er schwankt nicht. Das ist der treue, vorbehaltlose, absolut aufrichtige Mensch, der sich voller Glauben Gott ergibt. Und in der Bergpredigt ist das der Mensch, der sein Licht ständig vor den Leuten leuchten lässt, dass diese die guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen können. Unerschütterliche, unparteiische Hingabe, alle Personen gleich anzusehen und nie in der Hingabe zu schwanken. Ist das nicht wunderbar? Und schließlich Nummer 7, frei von Heuchelei, vollkommen aufrichtig, wahrhaftig, nicht vorgetäuscht, nicht simuliert, keine Täuschung, keine Maske, einfach keine Heuchelei. Und das ist der Höhepunkt wahrer Weisheit. Wollt ihr wissen, was ein wirklich weiser Mensch ist? Es ist ein Mensch, der diese Art von Lebensweise offenbart. Diese Art von Verhalten. Und hört mal gut zu. Da Christus unsere Weisheit und Christus die Verkörperung all dieser Charakteristiken ist, werden die Charakteristiken, wenn Christus Einzug in euer Leben hält, zu euren und zu meinen Charakteristiken, zu meinen Merkmalen. So wie Christus sein Leben durch mich lebt, kommen auch diese Charakteristiken durch mich und scheinen hindurch, durch uns Gläubige. Wenn ein Mensch also von sich behauptet, er habe wahre Weisheit und reine Motive und ein Verhalten, das Friedfertigkeit liebt, ein Verhalten, das Demut zeigt und geduldigen, nicht rachsüchtigen Geist, süße Vernunft, die Bereitschaft, sich gehorsam zu fügen, die Gewohnheit, barmherzig gegenüber anderen zu sein, eine Vielfalt von gerechten Werken, die anderen geistlich Gutes tun und ihnen nutzen, ein ungeteiltes Bekenntnis zu Gottes Wahrheit. Wenn er behauptet, er sei unparteiisch gegenüber allen und all das ist aufrichtig und echt, dann, so sagt Jakobus, zeigt dieser Mensch, dass er wahre Weisheit besitzt. So einfach ist es. Es geht nicht darum, dass ihr in eurem Leben alles auf einmal habt, was ihr haben solltet, sondern vielmehr darum, dass ihr etwas davon besitzt und genug davon habt, um das Leben Gottes in euch zu zeigen. Man hat nie so viel, wie man haben sollte, oder? Ich jedenfalls nicht. Aber wenn ihr gar nichts davon habt, dann fehlen die Beweise errettenden Glaubens. Nun, was bringt dieser letzte Punkt hervor? Was sind die Folgen wahrer Weisheit? Vers 18. Habe mich lange schwer getan, diesen Vers zu verstehen. Lange darüber nachgedacht. Die Frucht der Gerechtigkeit, seht mal, womit wahre Weisheit hier gleichgesetzt wird. Mit der Frucht der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird mit wahrer Weisheit gleichgesetzt, weil Weisheit gerechtes Leben ist. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät. Und das ist wirklich ein merkwürdiges Bild. Frucht wird gesät. Normalerweise werden Samen gesät. Aber andererseits wird Frucht, die geerntet wird, zu Samen für die nächste Ernte. Stimmt's? So ist es. Ist es nicht interessant, was er hier sagt? Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das ist das unausweichliche Gesetz des Sehens und Erntens. Wo es wahre Weisheit gibt, wahre Gerechtigkeit ist die wahre Gerechtigkeit, die verwirklicht wird, eine Frucht. Aber diese wahre Gerechtigkeit, die Frucht ist, wird zusammen und erzeugt mehr wahre Gerechtigkeit. Könnt ihr das sehen? Es ist das Gesetz des Säen und Erntens. Während ihr die Frucht der Gerechtigkeit seht, bringt sie gleichzeitig mehr Gerechtigkeit hervor. Der kontinuierliche Prozess, der Kreislauf der gerechten Frucht, ein gerechter Akt, der von dem Feld wahrer Weisheit geerntet wird, wird zum Samen, aus dem wieder eine andere Frucht erwächst. All das geschieht in Frieden. Das ist die harmonische Beziehung zwischen dem Menschen und Gott und den Menschen untereinander, durch die, die Frieden stiften. Wir tun das und wir profitieren davon. Und der letzte Ausdruck ist, die Frieden stiften. Aber das Beste, was wir darüber sagen können, ist, dass Gerechtigkeit in einer Atmosphäre des Friedens gedeiht, in den Händen von Friedenstiftern. Und die Quintessenz bei Friedenstiftern ist, dass sie sich selbst nicht wichtig nehmen. Ist euch das mal aufgefallen? Jakobus folgt also einem sehr klaren Gedankengang hier. Wenn jemand von sich behauptet, ein Christ zu sein, muss er das dadurch beweisen, wie er lebt. Und nichts überzeugt mehr als die Art von Weisheit, die sich in seinem Verhalten offenbart. Gottes Weisheit wird sich also in unserer Lebensweise offenbaren. Und wenn wir ihn hören und ihn lieben und ihm gehorsam sind und ihm dienen, wird sich das durch ein gereinigtes Herz in demütigen, Frieden stiftenden Werken der Gerechtigkeit äußern, die sich selbst vermehren. Es ist ein fantastisches Bild. Und Jakobus sagt, so beweist ein Mensch, ob er die Weisheit Gottes besitzt oder ob er sie nicht besitzt. Leute, fragt euch einmal selbst, habe ich diese Weisheit? Habe ich Gottes Weisheit? Die Antwort ist nichts anderes als der Charakter eures Lebens. Leute, wie sehen eure spezifischen Werke aus? Wie sieht eure Einstellung aus? Und dann nehmt ihr euch selbst unter die Lupe. Ist euer Leben durch weltliche Weisheit geprägt? Oder ist euer Leben durch göttliche Weisheit geprägt? Und vielleicht sagt ihr, ich weiß nicht genau, wo ich stehe. Vielleicht bin ich irgendwie mittendrin. Nun, dann solltet ihr lieber auf die Knie fallen und herausfinden, auf welcher Seite ihr steht. Vielleicht seid ihr auf der Seite der weltlichen Weisheit, aber ihr seid schon so lange von Christen umgeben, dass ihr euch einige ihrer Angewohnheiten angelegt und angewöhnt habt. Vielleicht seid ihr auf der Seite der göttlichen Weisheit, aber ihr seid schon so lange der Welt ausgesetzt, dass ihr euch einige ihrer Angewohnheiten angewöhnt habt. Wenn ihr Probleme habt, herauszufinden, wo ihr steht, Leute, dann seid ihr wirklich in einer verzweifelten Situation. Leute, die zu Christus gehören, sollten sich ohne jeden Zweifel durch Gottes Weisheit auszeichnen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Weisheit ist gleichbedeutend mit Lebensweise. Und den Zugang zur Weisheit erhalten wir durch Glauben an Gott in Jesus Christus. Und wir werden die Weisheit durch Weisheit in die Weisheit errettet, in die Weisheit hinein gerettet. Wenn wir erst einmal zur Weisheit kommen, wird die Schrift zur Quelle der Weisheit und der Heilige Geist wird unser Lehrer der Weisheit. Und das ist einfach ein wunderbarer Gedanke. Und wenn es uns an Weisheit mangelt, können wir was tun? Wir können Gott bitten. Wir sind also in die Sphäre der Weisheit vorgedrungen. Wir besitzen die Offenbarung der Weisheit. Und der Lehrer der Weisheit wohnt in uns. Wo auch immer es uns an Anwendung der Weisheit mangelt, können wir Gott bitten, der uns gern und ohne Vorwurf gibt. Und deshalb sagt Paulus in Epheser 5, Vers 15 folgende praktische Worte. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Wenn ihr Gottes Weisheit besitzt, so sagt Paulus, solltet ihr entsprechend wandeln. Lasst uns beten.